Ein Mann sitzt in der Straßenbahn und schnippt mit den Fingern. Schließlich werden die Umsitzenden darauf aufmerksam und die Dame nebenan fragt, warum schnippen Sie denn immer mit den Fingern? Ja, damit es keine Elefanten regnet. Und die Dame sagt daraufhin, ja, aber es regnet doch gar keine Elefanten. Und der Mann sagt, sehen Sie, funktioniert doch. Ja, und das soll verdeutlichen, dass wir manchmal Dinge tun, wo wir dann das Gefühl haben, die bringen uns weiter und nur deswegen funktionieren wir. Okay. Aber in Wahrheit ist es gar nicht nötig.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler, ohne Elefant. Ja, die Angst macht was mit den Menschen, wir kennen sie grundsätzlich alle. Aus der kann aber auch eine Angststörung werden. 15,3% der Bevölkerung in Deutschland sind davon betroffen, hat das RKI auf das Jahr umgerechnet. Frauen betrifft die Angststörung noch mal häufiger als Männer, sagt Dr. Fabian Klein, Psychologe und psychologischer Psychotherapeut und bezieht sich dabei auch auf die Zahlen vom RKI. Schön, dass Sie in dieser Folge dabei sind.
Gerne.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, Angststörung, was ist das eigentlich, wie macht sich die bemerkbar und vor allen Dingen, was kann ich dagegen tun? Das wollen wir klären und beim Thema, was kann man dagegen tun, gibt es auch Unterstützung von der Heimatkrankenkasse, inwiefern dazu dann später noch mehr. Kommen wir erstmal noch zu Ihnen, wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie Angst vor irgendetwas?
Auf jeden Fall.
Ja? Also ich, bei mir ist es Fliegen, ich weiß nicht, ja, wie es bei Ihnen ist.
Ich würde sagen, ich habe vor... Also in sozialen Situationen, okay, zum Beispiel, also beispielsweise, wenn man das erste Mal zu einer Podcast-Aufnahme,
ja,
kommt,
gutes Beispiel.
Ist das auch so, dass, okay, ich natürlich die Prozesse wie jeder andere normale Mensch auch kenne, ja, dass man merkt, okay, was wird mich da erwarten, dann gehen Gedanken los, ne, wird das gut laufen, werde ich mich verplappern, erzähle ich irgendwie vernünftige Sachen oder ne, welche Form von Bewertung wartet dann da beim Gegenüber oder eben auch bei den Menschen, die das dann später hören. Und also von daher, na klar, kenne ich Ängste und versuche mir da dann meine Werkzeuge, die ich den Patientinnen und Patienten mit an die Hand gebe, auch selbst zunutze zu machen. Und das gelingt häufig ganz gut, aber manchmal auch gar nicht so gut. Ja. Also das hängt immer ganz davon ab, welche Arten von Situationen man ausgesetzt ist, genau.
Jetzt reden wir über Angst. Vielleicht müssen wir zu Beginn erstmal klären, ohne direkt von einer Angststörung zu sprechen, wie sich denn Angst überhaupt definiert. Lässt sich das überhaupt definieren? Ist das so ganz unterschiedlich? Kann man da irgendwas als Kern festhalten beim Thema Angst?
Ja, Angst ist zunächst mal etwas, was ein Gefühl ist, ganz klassischerweise, ne, würde man sagen, im Gegensatz zu beispielsweise Sorgen, die eher so ein gedanklicher Prozess sind. Ne? Man macht sich Gedanken über etwas, ist über was besorgt und Angst ist ganz klar eine Emotion, eine emotionale Reaktion, die vom Körper ausgeht und die im weitesten Sinne mit einem Bedrohungsempfinden zu tun hat. Und der Körper schaltet irgendwie, kann man so sagen, auf einen Modus, wo es darum geht, mögliche Gefahren zu erkennen.
Und das merke ich dann wie im Körper?
An unterschiedlichsten Stellen. Und ich denke, das kennen alle von uns, die eben in Anführungszeichen normal funktionieren. Also ich spüre Dinge wie, dass mein Herz schneller schlägt oder dass meine Atmung sich vertieft oder dass ich schneller atme, ne, wenn es hochkommt, auch hyperventiliere, dass mir Schweiß kalt den Rücken hinunterläuft, dass ich rot werde, also ganz unterschiedliche Formen, die eigentlich alle einen vernünftigen und sinnvollen Hintergrund auch haben, die aber in der Situation im Hier und Jetzt eben häufig als belastend und also Angst wird ja selten als angenehme Emotion wahrgenommen, ne, sondern immer erstmal etwas, was einen wachsam und aufmerksam macht, aber gleichzeitig eben auch unter Druck setzen kann und zu dem Impuls führt, entweder die Situation zu verlassen oder irgendwas zu machen, jedenfalls, damit dieses Gefühl weniger wird.
Und es gibt ja verschiedene Arten von Angst, die man so haben kann. Ich habe Angst vor einer Prüfung, ich habe Angst vor einer Spinne, ich habe Angst vorm Aufstehen. Also kann man da irgendwie so Rubriken bilden?
Ja, auf jeden Fall kann man das. Also letztlich kann man sagen, das übergeordnete Konstrukt, Angst kennen wir alle. Wenn Angst dann aber in eine bestimmte Intensität abrutscht oder uns ja zunehmend einschränkt in der Lebensführung, dann kommen wir eben in den Bereich, wo man sagt, das Ganze kann man dann auch als psychische Belastung oder dann eben irgendwann auch als Störung beziffern oder bezeichnen. Da gibt es dann verschiedene Kriterien und je nachdem, in welche Richtung die Angst sich eben ausgebreitet hat, gibt es ja andere Begrifflichkeiten und auch Störungsmodelle. Also ein Beispiel dafür wäre das, was Sie gesagt haben, schon die klassische Angst vor Spinnen, Höhen oder vorm Fliegen beispielsweise. Das sind dann sogenannte spezifische Ängste oder Phobien. Es gibt aber eben auch sowas wie, dass Leute im Supermarkt beispielsweise aus dem Nichts heraus plötzlich Angst empfinden haben, was sich dann innerhalb kürzester Zeit zu so einer richtigen Panikattacke, ja, so, dass es so stark ansteigt. Hochschaukelt ist genau ein perfekter Begriff eigentlich, dass da so Prozesse ablaufen in einem drin, dass man also ohne, dass man jetzt merkt, ich habe da eine Spinne und ne, die nehme ich dann wahr und denke, alles klar, Spinne, das fühlt sich also ja gerade dann sehr bedrohlich an, da muss ich irgendwie raus. Da ist auch vielleicht schon der erste Punkt von einer Problematik, die drinsteckt, wenn ich diesen Emotionen in dem Moment zu doll vertraue. Das heißt, wenn ich beispielsweise in unserem Keller Wäsche hole und dann ist da eine Spinne, die ist zwar sehr klein, aber es fühlt sich halt sehr bedrohlich an, dass ich dann quasi emotionale Beweisführung mache und dann denke, natürlich, das muss ja bedrohlich sein, sonst hätte ich ja nicht so eine große Angst. Und das ist ein Mechanismus, in dem es dann darin enden kann, dass man am Ende des Tages sagt, ich gehe gar nicht mehr in den Keller und schicke dann den Partner, die Partnerin oder wen auch immer dahin oder macht es eben nur unter größter emotionaler Anspannung. Da wäre man dann im spezifischen Bereich da, wo man sagen würde, da kann man irgendwann drüber nachdenken, wenn der Betroffene selbst auch sagt, ja, das ist nicht mehr normal, dass ich so eine große Angst davor habe, weil die Spinnen, das weiß ich ja eigentlich, die da unten sind zumindest, die sind nicht bedrohlich. Genau, und im Bereich jetzt des Supermarktbeispiels, wenn ich da an der Kasse stehe und plötzlich so stark Panik bekomme, dann sucht mein Kopf ja auch nach Erklärungen dafür und ich kann dann vielleicht dahin kommen, dass ich denke, wenn mir das nochmal passiert, dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dann falle ich vielleicht aus der Rolle oder ich kipp um. Ergo, ich meide möglicherweise, wenn es geht, solche Situationen. Und da ist man dann eben im Bereich der sogenannten Panikstörungen oder wenn es eben spezifisch sich auf ja, Menschenmassen, Züge oder Schlangen in Einkaufsläden bezieht, dann nennt man das Ganze auch noch Agoraphobie, also die Angst vor Menschenmassen oder, also der Begriff bezeichnet eigentlich eine Marktplatzangst. Aber es geht im Prinzip immer darum, ich habe eine ganz, ganz starke Empfindung. Der Grundsatz von Angst ist eigentlich, dass unser Körper uns helfen möchte, aber in den Situationen, wo wir das Ganze dann erleben und welche Abzweigungen das dann nimmt in der Verarbeitung, das führt dann dazu, dass es uns eigentlich in dem Moment nicht hilft. Ja, und dass wir dann im Zweifel nicht mehr einkaufen gehen oder nicht mehr in den Keller gehen und die Wäsche machen. Genauso wie in sozialen Bereichen, dass man da dann sagt, na, jeder, der vor einer Menschenmasse schon mal referiert hat, kennt Ängste. Also da wird sich eigentlich niemand so ganz von frei machen können, zumindest nicht durchs gesamte Leben. Irgendwann ist man vielleicht daran gewöhnt und spürt gar nicht mehr so eine große Angst. Aber das sind eigentlich normale Gefühle. Und wenn das dann dazu führt, dass ich ja keinen konstruktiven Umgang für mich damit finden kann und da gibt es eben unterschiedlichste Gründe für, dann kann es eben in so eine Richtung gehen, dass es so eine Last wird und der eigentliche schützende Aspekt von Angst, ja, dass das dann eben in den Hintergrund tritt und man stattdessen so eine Art hypersensibles Angstsystem hat, was nicht mehr zu dem passt, was wir eigentlich bräuchten von unserem Wahrnehmungs- und Verarbeitungssystem, um vernünftig durch den Alltag zu kommen.
Aber wo definiert sich jetzt genau diese Störung? Also was ist jetzt dieser Schnittpunkt, diese Schwelle, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt so normale Angst oder sozialisierte Angst vor irgendwie Spinnen, Ekel, wie auch immer.
Ja.
Wo reden wir jetzt von der Störung?
Das hängt einerseits mit dem Grad der Beeinträchtigung zusammen und der Ausweitung auf, also ja, wie sinnvoll ist das Ganze? Also zum Beispiel, es wäre ja sinnvoll, vor einem freilaufenden Rottweiler, der laut bellend auf einen zurennt, also da Angst empfinden zu haben und entsprechend vorsichtig zu reagieren, das ist was Sinnvolles. Wenn ich aber gar nicht mehr in die Stadt gehen kann, weil ich weiß, in der Stadt sind potenziell Hunde, egal wie groß die sind, aber ich merke eben, alleine der Gedanke daran, dass in der Stadt möglicherweise Hunde sind, führt dazu, dass ich nicht mehr an die Erledigung machen kann in der Stadt.
Also geht es um einen Ausprägungsgrad? Oder?
Genau, es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, dass es also kategorial 1 oder 0 ist, sondern es gibt so eine Art Verlauf, wo man irgendwann sagt, da ist die Grenze überschritten, da ist die Angst nicht mehr sinnvoll. Und die Angst übernimmt dann im Prinzip das Steuer. Die ist nicht mehr eine Art sinnvoller Gradmesser oder wie in einem Armaturenbrett im Auto so ein sinnvolles Lämpchen, was mal aufleuchtet und mich dazu bringt, aufmerksam, ne, wie das Auto heutzutage, der Assistent, der einem dann sagt, passen Sie auf, Sie kommen gerade aus der Spur oder ich merke, Sie werden müde, sondern wenn das Ganze übersensibel wird, ausschlägt und mich zunehmend belastet und wenn ich merke, das passt auch gar nicht mehr zu der wahren Gefahrensituation, die es da so gibt. Also ich merke, das ist bei mir anders als bei anderen, ich habe eine gewisse Einsicht. Und das Ganze, man könnte ja auch sagen, vernünftig wäre es, wenn es eine reale Gefahr gibt, kommt Angst. Und wenn eine reale Gefahr weg ist, dann verschwindet die Angst wieder. Ja, und das würde ich sagen, ist ein ganz gutes Kriterium, wenn man sagt, die Intensität der Reaktion darauf, die ist übertrieben stark. Ich habe da selber auch ein Empfinden für. Und ja, ich merke, dass die Arten und Weisen, also ich habe eine ganz starken Impuls, das Ganze zu vermeiden. Also ich versuche, Situationen zu vermeiden. Und dabei ist es so, beispielsweise bei, wenn ich vermeide, mit einer Schlange in einem Raum zu sein, also außerhalb des Käfigs, das wäre sinnvoll, aber ja, wenn ich nicht mehr in den Zoo gehen kann, weil dort irgendwo Schlangen sein könnten und alleine der Anblick führt zu so einer starken innerlichen Reaktion, dass ich dann den gesamten Zoo schon für mich ausspare, dann schränkt es mein Leben insofern ein, dass ich dann irgendwann dahin komme und sage, ich suche mir Hilfe.
Und ich merke das dann aber auch selbst, dass ich irgendwie eine Störung habe, oder ist das so schleichend? Das wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich kommen, sondern das gibt es da irgendwelche, wer jetzt irgendwie zuhört und sich fragt, ja, ich habe irgendwie mehr Angst als andere, aber kann man schon von einer Störung sprechen? Also kann ich das selbst irgendwie merken, dass es irgendwie nicht richtig ist?
Also die meisten Leute, die zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin kommen, die haben natürlich einen relativ langen Weg schon hinter sich. Das heißt, wenn niemand von uns geht bei der ersten ängstlichen Reaktion auf etwas davon aus, dass das direkt so übertrieben oder schlimm ist, dass man da Hilfe braucht. Ich würde sagen, ein Weg eben dahin, dass man sagt, ich suche mir Hilfe, ist, dass ich merke, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann, weil das nimmt Überhand mit der Angst.
Also, dass mein Alltag dadurch bestimmt.
Genau, dass mein Alltag beeinträchtigt und eingeschränkt wird. Und dass ich vielleicht auch nur so ein gewisses Empfinden dafür habe, auch wenn ich natürlich vielfach denke, dass da natürlich eine Gefahr sein muss, sonst hätte ich ja gar nicht so eine starke Angst, dass ich so ein Gespür dafür habe, das ist bei mir doch ein bisschen stärker als bei anderen. Oder selbst wenn das so nicht ist, dass ich merke, in meiner individuellen Lebenssituation kann ich damit nicht umgehen. Also eine Flugangst beispielsweise ist für jemanden, der nicht fliegen muss und vielleicht auch sowieso gar nicht so gerne fliegen möchte aus ökologischen Gründen, dann nicht so dramatisch. Aber wenn ich jetzt merke, beruflich, privat bin ich dazu angehalten und ich muss das oder möchte das immer wieder tun und ich denke eigentlich, das kann auch nicht so schwer sein, aber jedes Mal, wenn es auf diesen Flug zugeht, gehen meine Gedanken im Kopf los, ich mache mir Sorgen, ich versuche diese starke Angst zu begründen und ich kriege es irgendwie selber nicht hin, das Ganze aufzulösen im Kopf, dann wäre es sinnvoll, zumindest mal Kontakt aufzunehmen zu Psychologinnen, Psychologen oder auch Psychiaterinnen, Psychiatern. Und da gibt es dann ganz klassische Instrumente, mit denen man, also Fragebögen und das freie Gespräch, wo exploriert wird, wie ist das eben? Und es wird nach den Diagnosekriterien, ICD-10 ist da unser Diagnosewerkzeug, was in der Medizin angewendet wird, wo es für alle diese unterschiedlichen Störungsbereiche Kriterien gibt, die dann von den Expertinnen und Experten exploriert und abgefragt werden. Und da kann man dann relativ gut festmachen daran, ist das noch im Rahmen, wo man sagt, ja, Sie sind halt jemand, der beispielsweise einfach sozial ein bisschen ängstlicher ist. Aber das ist vielleicht auch angemessen, weil die Situationen, in denen Sie unterwegs sind, die sind einfach auch sehr herausfordernd, ja, und das ist vielleicht aber gar nicht so einschränkend für sie, oder dass man da merkt, das hat ein Level überschritten, sodass es behandlungsbedürftig wird. Und dann kann man eben Hilfe bekommen.
Können Sie ein, zwei Fragen daraus also nennen? Was fragt man da so?
Ja, man würde zum Beispiel eben fragen, in Bezug auf eine Angst bei einer Konfrontation mit einem bestimmten Reiz, also vor Höhe oder vor bestimmten Situationen oder Tieren, ob die Begegnung mit diesen Dingen immer mit einer sehr, sehr starken Angstreaktion verknüpft ist, ob derjenige das Gefühl hat, dass diese Angst stärker ausgeprägt ist, als es eigentlich vernünftig wäre, und ob ein Leidensdruck daraus entsteht für die betroffene Person und vor allen Dingen auch, ob der Impuls, der sich daraus ergibt, dann derjenige ist, dass man sagt, ich vermeide auf Teufel komm raus, dass ich mit diesen Sachen in Kontakt komme, oder wenn ich das Ganze nicht vermeiden kann, durchleide eine extreme Anspannungsphase, bis der Reiz wieder weg ist. Also das heißt, bis ich von der Bühne bin oder bis ich aus Sichtweite des Hundes bin. Und ja, letztlich wird man sich dann so darauf zubewegen, um immer weiter zu explorieren, ist das einfach noch im Rahmen des Normalen? Weil, wie gesagt, vor Spinnen oder Hunden haben ganz viele Menschen Angst, aber nicht jeder hat direkt eine Hundephobie oder eine Spinnenphobie, sondern das hängt immer ganz, ganz stark davon ab, wie stark eben die Einschränkung ist. Genau, und der Leidensdruck, der daraus entsteht.
Und ich höre aber raus, diese Angststörung kann ich auf allen Ebenen, in allen Bereichen entwickeln. Also ich kann das bei Hunden haben, ich kann das für Prüfungen haben, ich kann das vor anderen Menschen haben. Das genau, kann irgendwie immer auftreten.
Letztlich, wir bewegen uns ja als Menschen durch die Welt und verarbeiten konstant das, was auf uns zukommt. Ja, die zurückliegenden Situationen und die zukünftigen, das ist ja auch alles sinnvoll. Und also von daher kann das aber auch in all diesen Momenten und Situationen dazu führen, dass es einen ungünstigen Verlauf nimmt. Vielleicht macht es Sinn, da nochmal über die normale Funktion oder den Sinn von Angst kurz zu sprechen. Mhm. Da reden wir in der Psychologie häufig davon, dass man das Alarmreaktion nennen kann. Und das hat eigentlich den Ursprung in prähistorischen, urzeitlichen Kontexten. Das heißt, wir als Menschen in unserer Entwicklung waren ja nicht immer in Zivilisationen, in Häusern und in quasi sicheren Umgebungen, sondern man nimmt da gerne das Beispiel von Gruppen, die sich damals durch eben unbefestigte Wälder beispielsweise bewegt haben und wo dann so Tiere wie der Säbelzahntiger, den gibt es jetzt heutzutage nicht mehr, ne? Aber wo dann der Säbelzahntiger plötzlich aus dem Nichts aufkommt, das heißt, ich bewege mich da als Jäger und Sammler durch und aus dem Nichts heraus entsteht eine Gefahrensituation. Und was macht unser Gehirn? Das versucht uns dabei zu helfen, zu überleben und bedeutet ganz konkret in den Situationen, wird eine ganz gewisse Region aktiv, die Amygdala in unserem Gehirn, die als emotionale Schaltzentrale da die Bedrohungsreize ganz, ganz früh erkennen soll. Und wenn die das Gefühl, also wenn da der Prozess dazu führt, dass ein Gefahrenreiz entdeckt wird, dann wird ganz viel in Gang gesetzt im Körper. Es werden Hormone ausgeschüttet wie Cortisol, Adrenalin. Und der ganze Sinn und Zweck, also was dann dadurch passiert ist, unser Körper fängt an, ganz, ganz viel Blut durch die Muskeln zu pumpen. Und die Augen werden geweitet, um ganz, ganz, und die Pupillen werden groß, um möglichst guten Lichteinfall zu gewährleisten. Und viele weitere Dinge, die man als Betroffener im Hier und Heute in der modernen Gesellschaft als ganz, ganz belastend erlebt, die aber eigentlich einen vernünftigen Hintergrund haben. Und da kann man wirklich alles, was an Angstreaktionen am Körper spürbar ist, mehr oder weniger eindeutig, aber im Prinzip kann man da so durchgehen und sagen, das hat alles einen vernünftigen Kern. Ja, bis hin zu, wenn Menschen in extremen Angstsituationen sich einpinkeln beispielsweise oder der Magen entleert oder der Darm entleert sich, dass man da den Menschen auch erklären kann, der Grund ist eigentlich, wenn ich vor einem Säbelzahntiger stehe, dann kann ich bestimmte
Ballast abwerfen.
Genau, ich kann bestimmte Dinge machen, nämlich ich kann entweder sagen, ich habe das Gefühl, ich habe einen Stock in der Hand, ich kann die Bedrohung irgendwie bewältigen, das heißt, ich kann in die Kampfreaktion gehen, dafür brauche ich aber einen Fokus. Ich muss genau klar haben, wo ist denn das Ding gerade, wo kommt die Bedrohung ganz zentral her und alles in meinem Körper muss sich auf die sinnvolle Aufgabe konzentrieren, zu überleben und das bedeutet eben viel Sauerstoff reinbringen, ich brauche eine gute Durchblutung und ich muss schnell reagieren und ich muss alles andere aus dem Blick verlieren, außer der wahrgenommenen Bedrohung. Und wenn ich jetzt denke, kämpfen macht keinen Sinn, dann ist die nächste Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme die Beine in die Hand und flitz und renne um mein Leben. Und dafür ist es nicht gut, wenn ich mit einer vollen Blase mir noch die Beine zusammenkneifen muss oder eben den Magen voll habe, sondern die Verdauung wird ausgesetzt, im Zweifel wird alles rausgelassen und ich kann um mein Leben ganz effektiv kämpfen und rennen. Und wenn beide Optionen nicht als realistisch in dieser automatisierten Verarbeitung in dem Moment wahrgenommen werden, erscheinen, dann gibt es die dritte Variante, dass ich sage, ich kann zwar nicht kämpfen, ich kann zwar nicht flüchten, aber ich kann zumindest so tun, als wäre ich tot. Also Todstellreflex wie der Käfer, der die Beine also aus dem Tierreich kennt man es.
Ja.
Ich ergebe mich quasi, es wäre ja noch die kleine Chance, dass derjenige eigentlich mit mir spielen möchte. Und bei Hunden kennt man es zum Beispiel, die legen sich auf den Rücken. Die strecken die Kehle entgegen. Und das ist dann diese dritte Variante. Ich kipp um und also stell mich tot. Todischer Reflex.
Sind das denn jetzt Dinge, die ja auch sehr extrem dann sein können mit Einnässen oder Ohnmacht fallen oder wie auch immer, dass das dann, wenn man eine Angststörung hat, auch einem dann im Supermarkt passiert, weil man solche eine ausgeprägte Angststörung hat? Oder ist das jetzt nur so was Sie sagen, das war halt früher so, wenn man vor dem Säbelzahntiger wegkam?
Ja, das mit dem Einkoten, Einnässen ist natürlich ein extremes Beispiel. Ich würde sagen, das gibt es durchaus, aber das ist jetzt nicht die Regel. Mhm. Das ist aber möglicherweise viel häufiger eine zentrale Sorge von Menschen, die in solchen Angstzuständen sind, dass sie das Gefühl haben, ich falle aus der Rolle, ich gerate in Panik, sei es, ich schreie hysterisch rum oder eben, ich nehme die Beine tatsächlich in die Hand, obwohl ich denke, das ist gerade ganz unangemessen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vortrag und schmeißen das Mikro weg und würden dann wahrscheinlich Tränen überströmt oder sowas, also schnell die Situation verlassen.
Ja, will man
das ist
nicht.
Eine ganz große Sorge, genauso, dass man dann denkt, ich stehe an einem hohen Turm oder auf einem hohen Turm am Gitter und kipp um und fall runter. Da kann man sagen, das passiert üblicherweise nicht, aber die Angst davor, die ist ganz normal da. Was aber ganz regelhaft passiert, sind die anderen Dinge wie Herzklopfen, Zittern, Schweißausbrüche und Schwindelgefühl und dann entsprechend damit ein einhergehende, katastrophisierende Gedanken, dass ich also denke, das wird gerade immer mehr, ich verliere innerlich die Kontrolle und ich muss hier irgendwie raus. Oder ich muss irgendwas tun, um mit dieser Situation vernünftig umzugehen. Und wie gesagt, das ist vernünftig, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, aber der ist ja nun mal, wie wir alle wissen, ausgestorben. Und in der Regel haben wir nicht diese Situation in unserem Alltag, wo wir mit diesen starken Überlebensreaktionen unseres Körpers, die wie gesagt eigentlich hilfreich sein sollen, dass die uns immer dazu helfen, effektiv Situationen, die uns im modernen Alltag begegnen, dann dass die uns dann handlungsleitend unterstützen. Wobei man sagen kann, bis zu einem gewissen Level ist es tatsächlich auch da so, dass das hilfreich ist. Also das heißt, vor einem Vortag aufgeregt zu sein oder vor einer Klausur, das kann helfen. Ja, ja. Da gibt es auch Studien, dass man eben sagt, mit einer steigenden Aufregungskurve sind wir eben auch da, fokussierter, besser durchblutet. Also wir sind einfach aufmerksam und fokussiert. Aber es gibt eben den Kipppunkt, wo ich merke, ich bin zu stark eingenommen von diesen Ängsten und eben mein Kopf ist dabei zu sagen, es geht hier gerade um Leben und Tod und du musst hier weg.
Aber weil wir gerade über den Alltag gesprochen haben, also wie beeinflusst denn die Angst den Alltag von Betroffenen? Also wie sieht denn dann so ein Tag aus? Ist das eine tägliche Verkrampftheit? Ist man irgendwie angespannt? Hat man Dauerherzrasen, was dann ja auf Dauer halt auch echt krank macht?
Ja, das geht natürlich von bis. Na, die Menschen, die in der Psychotherapie dann ankommen, die haben dann häufig einen verhältnismäßig größeres Maß an Einschränkungen, kann man sagen. Also je nachdem, welche Situation auf einen warten, steht man dann eben durchaus schon mit einer gewissen Erwartungsanspannung oder Angst eben auf und ist dann im Verhältnis zu anderen Menschen viel, viel angespannter dauerhaft. Ne? Und da kann man auch sagen, diese Angstreaktionen, die sind eigentlich gut für kurzfristige, wie gesagt, ne, die Situation, es kommt plötzlich aus dem Busch eine Bedrohungsreaktion, dann funktioniert das Ganze sehr gut. Wenn wir uns in einem chronischen Angstlevel aufhalten, das heißt, wir haben dauerhaft das Gefühl, morgen ist wieder die Situation, ich muss wieder in die Stadt oder eben bei sozialen Ängsten, ich weiß, morgen früh geht's wieder zum Bäcker, dann führt es dazu, dass dauerhaft gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die eben zu Magengeschwüren führen können und eben Schlafproblemen und zu einem zunehmenden Gefühl, ich habe mein Leben nicht mehr ganz allein in der Hand, sondern die Angst diktiert eigentlich, wo ich mich lang bewege und ich überlege mir dann zweimal, nehme ich jetzt den Zug oder nehme ich das Flugzeug und also je nachdem, wie voll auch was ist, bis hin zu, ich stehe vor dem gebuchten Zug, sehe, der ist total voll oder wie wir es vielleicht auch vielfach kennen, ein Zug fällt aus, alle müssen in den nächsten Zug und dann gibt es eben Menschen, die bleiben vor der Tür stehen.
Weil sie nicht rein können.
Und das hat vielfältige Konsequenzen. Ja, ich ärgere mich dann über mich selber, weil ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Was bin ich denn für einer? Und ich baue mit der Zeit gewisses Sicherheitsverhalten auf, in der Hoffnung, ich kriege doch eine Art von Kontrolle rein. Also zum Beispiel im Zug stelle ich mich eher in die Nähe der Tür. Mhm. Ja, oder ich habe immer so meinen Talisman dabei oder vielleicht irgendeine Tablette, die im Notfall angstlösend wirken kann. Ja, und aber das heißt in Wahrheit Strategien, die mir eigentlich mehr und mehr zeigen, ich habe es nicht selbst im Griff und auch mit den Strategien klappt es nicht vernünftig.
Mhm. Ja, zu Methoden und Hilfestellungen kommen wir gleich noch. Mhm. Lassen Sie uns gerade noch kurz, weil Sie es im Vorgespräch auch sagten, es gibt ja auch die Angst vor der Angst.
Ja.
Also, dass ich weiß, ich habe Angst vor dem vollen Zug und weil ich weiß, dass ich da Angst habe, habe ich Angst, dass dieses Gefühl wiederkommt. Also
genau.
Ich will das Gefühl vermeiden. Das gibt es dann ja auch noch, um das nochmal aufzubauen.
Genau, das sind die ganz klassischen Panikstörungen.
Okay. Ja,
Kollegen von mir haben es auch mal nett Körperphobie genannt. Also, dass man sagt, ich habe Angst davor, dass mein Körper Angstreaktionen zeigt. Stellen wir uns vor, wir laufen durch den Supermarkt und plötzlich nehme ich wahr, mein Herz schlägt ganz schnell. Dann können Sie sich selbst überlegen, was ist dann ein Gedanke dazu? Also, ich habe eine Wahrnehmung, ich interpretiere das. Und die meisten Menschen, die eben bei mir in der Praxis sitzen, die sagen dann, dann bemerke ich, oh, mein Herz schlägt schnell, was ist denn jetzt los? Dann können wir uns überlegen, was macht das mit unserem inneren Gemütszustand? Ja, weil dann frage ich die Patientinnen und Patienten, entspannt sie dieser Gedanke? Nee, eher nicht. Ja, das heißt, es führt zu einer emotionalen Anspannungs-Angstreaktion. Also die Angst oder Anspannung wird zumindest nicht weniger, sondern die wird eher angefüttert. Und wie vorhin schon gesagt, unser Körper reagiert. Also Angstzentrum merkt, da ist Anspannung, irgendeine Gefahr scheint da zu sein. Es werden Hormone ausgeschüttet. Das wiederum führt zu den genannten Überlebensreflexen, wenn man so will. Also Herz schlägt noch schneller, man fängt nochmal schnell an zu atmen. Und diese Dinge, die nehme ich dann auch im nächsten Schritt wahr und merke dann, oh Gott, jetzt ist mir auch noch heiß geworden oder meine Hände sind schwitzig, was ist denn hier los? Kommt wieder der nächste Gedanke. Und so schraubt sich das Ganze rein. Man nennt das auch den Teufelskreis der Angst. Und es braucht dafür gar keine real existierende Bedrohung, damit ich dann irgendwann da stehe und bis hin zu Todesangst denke, hier entgleitet mir gerade alles und völlig. Und ich muss hier einfach weg.
Obwohl gar nichts in dem
Obwohl
Sinne.
Obwohl gar nichts da ist. Mhm. Genau. Und da kann man ganz gut dran, finde ich, verdeutlichen, wann ein oder wie ein eigentlich sinnvoller Mechanismus, nämlich ich nehme Bedrohungsreize wahr und werde im Überleben, also werde geschützt, ja, und mein Körper hilft mir beim Überleben. Das kann im Alltag dann auch in ganz andere Richtungen laufen und ohne real existierende Gefahr dann dazu führen, dass ich eingeschränkt bin oder eben, dass ich ganz wundersame Sachen mache, eben weil ich denke, ich muss die tun, um in solchen Situationen zu bestehen. Beispielsweise Menschen, die dann in sozialen Kontexten, dann sind wir jetzt nicht bei der Panikstörung, aber es ist eigentlich da ähnlich, dass man da dann sagt, ich muss ganz doll darauf achten, dass niemand meine Schweißflecken unter den Achseln sieht, weil ich dann vielleicht damit zusammenhängende Überzeugung habe, wer das sieht, dann hat das irgendwie für mich negative Folgen, dann finden die Leute mich unprofessionell beispielsweise und das wiederum ist ein Sicherheitsverhalten, was am Ende des Tages nicht unbedingt dazu führt, dass man entspannter sich auf die Situation fokussieren kann, sondern man ist eben immer mehr auf den eigenen Körper und was da passiert fokussiert und gießt quasi Öl ins Feuer. Ja.
Aber woher kommt denn diese Angststörung an? Also was löst das denn aus? Ist das irgendeine Erinnerung aus der Vergangenheit? Ist das was selbst Antrainiertes?
Ja, multifaktoriell ist da ein ganz beliebtes Stichwort, was in der Psychologie genannt wird, aber jetzt nicht nur für Angststörungen im Speziellen, sondern ganz allgemein kann man sagen, es gibt für wenige oder eigentlich keine psychische Störung immer nur die ganz klare eine Ursache, sondern es ist häufig eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Und wir können vielleicht anfangen mit den Genen oder der Biologie. Es gibt einfach Studien, die zeigen, dass es eine biologische Prädisposition gibt. Also je nachdem, was mir in die Gene gelegt wird durch meine Herkunftsfamilie, bin ich sensibler unterwegs, habe vielleicht ein sensitiveres Angstsystem. Das heißt, meine Fühler, die sind einfach sensibler und feiner als bei anderen Menschen. Das kann Hintergründe haben aus der familiären Geschichte. Das kann ganz einfach die genetische Variation sein. Jedenfalls hat man da in Studien gefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, selber ein Problem mit solchen Dingen zu haben, steigt, wenn eben in den vorherigen Generationen auch entsprechende Dinge auftauchen. Das gibt es nicht nur bei Angst, das gibt es auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Also wir können feststellen, es gibt eine genetische Komponente. Das alleine erklärt es aber bei weitem nicht. Ja, man kann sich auch vorstellen, wenn mein Vater, meine Mutter selber mit Ängsten zu kämpfen hatte, habe ich das Ganze als Kind im Aufwachsen auch mitbekommen und habe dann auch im Sinne von Lernmodellen wahrgenommen, aha, es ist also offenbar ganz schlimm, einem Hund nahe zu kommen. Wir hatten auch nie Hunde zu Hause, weil Papa ist immer durchgedreht, wenn nur der Nachbarshund um die Ecke gekommen ist. Ja, das heißt, ich nehme natürlich auch was fürs Leben mit, inwiefern zum Beispiel Hunde gefährlich sind oder nicht. Da werde ich ja geprägt von meiner Umwelt. Genau. Und wenn wir bei diesem Lernen nochmal sind, in der Familie, das ist das eine, was ich so mitbekomme am Modell. Das heißt, ich habe vielleicht irgendwann die Verknüpfung bekommen, aha, Hunde sind gefährlich. Oder ich habe vielleicht auch eine einzelne negative Erfahrung gemacht. Das heißt, dann ist für mich, kennt man vielleicht selbst, ne, wenn man einen Fahrradunfall hat, erstmal ist man beim Fahrradfahren dann ein bisschen vorsichtiger. Das sitzt einem noch in den Knochen und dann kommt es ganz darauf an, wie ist der weitere Umgang damit. Stellen wir uns vor, wir haben eben ein negatives Erlebnis gehabt im Alltag und vermeiden dann Hunde in dem Fall oder auch Fahrradfahren oder auch Autofahren. Das lässt sich eigentlich ausweiten auf alle Kontexte. Es gibt ein singuläres, einzelnes Ereignis, wo ich diese Sache, die für mich vorher ganz normal war oder zumindest nicht so schlimm, wo die mit starker Angst oder einem starken Bedrohungsempfinden verknüpft war, beim nächsten Mal bin ich dann ganz hypersensibel und bin erstmal ängstlich unterwegs und jetzt kann es zwei Abweichungen nehmen. Ja, wenn ich dann dieser Angst folge und konsequent das Ganze vermeide, dann wird die Angst möglicherweise immer größer in meinem Kopf Und ich werde also darin bestärkt, weil ich ja weiß, okay, wenn ich den Hund vermeide, habe ich offensichtlich auch keine Angst. Und dann kann es passieren, wenn ich das nächste Mal nur von 5 Metern Entfernung einen Hund sehe, dass ich dann auch schon merke, ah ja, da ist ja wieder Angst. Und dann denke ich, ah, das muss ja bedrohlich sein. Und so baut sich das dann übers Leben immer weiter auf. Und ich stelle es auch gar nicht mehr so richtig in Frage und habe dann vielleicht dazu passende Denkfehler letztlich in meinem Kopf, weil ich möchte ja auch, dass das Ganze Sinn macht, was ich im Alltag tue. Das heißt, ich schaue mir vielleicht dann auch eher Infos an oder die bleiben hängen, wo ich denke, ja, Hunde sind ja auch ganz schön gefährlich. Also wie viele Unfälle es mit Hunden gibt. Und das heißt, dann werden mögliche reelle Gefahren, die es in der Theorie gibt, viel, viel größer. Ich katastrophisiere. Das mag dann im Alltag auch nicht immer außer Kontrolle geraten, aber wenn das dann kombiniert wird mit anderen Faktoren, dass ich sowieso total gestresst bin, also mein inneres Erregungsniveau eh recht groß ist, oder ich halt noch weitere negative Erlebnisse, also vielleicht ein zweites Mal vom Hund irgendwie angefallen oder gebissen werde sogar, dann kann sich sowas manifestieren und festigen. Dann, also das heißt, es gibt Gründe, warum das Ganze initial mal entsteht und dann gibt es weitere Gründe, warum das bei individuellen Personen nicht weggeht. Also das heißt Entstehungsfaktoren und Aufrechterhaltungsfaktoren. Und die Aufrechterhaltung, das ist eher was, wo, zum Beispiel mit diesem Teufelskreis der Angst, wenn ich eben in Verarbeitungsmechanismen reinkomme, die zwar im ersten Moment hilfreich wirken, weil sie vielleicht ganz kurzfristig, also zum Beispiel, wenn ich vom Hund weglaufe, ganz kurzfristig ist es eine super Idee, weil die Angst wird ja weniger.
Aber langfristig gesehen.
Genau, langfristig wird die Angst größer und ich werde immer weniger fähig darin, mit Hunden umzugehen. Wenn ich das nicht muss, habe ich auch nicht ein Problem. Aber wenn ich im Alltag tatsächlich häufig mit Hunden in Verbindung bin und auch ganz egal ist für mich, ob die an der Leine sind oder nicht, also wenn es entkoppelt ist von der Realität, ja, dann habe ich ein Problem. Ja,
also was mache ich denn dann? Also da sind wir jetzt sozusagen beim Punkt, wie gehe ich denn damit um? Also ich treffe dann einen Hund und überlagere es mit positiven Gefühlen, oder?
Also wenn ich bemerke, bei mir ist die Angst doch irgendwie falsch abgebogen oder hat zu viel Kontrolle über mich gewonnen, dann kann es helfen, sich über die Mechanismen nochmal klar zu werden und ja, kann dann letztlich das, was man in der Psychotherapie, und da ist vor allen Dingen die kognitive Verhaltenstherapie als die Therapieform der Wahl in den Leitlinien benannt. Da kann man letztlich auch Selbsthilfe betreiben und davon Mechanismen für sich selbst ausprobieren und schauen, ob das Ganze auch schon hilft. Also das heißt, sich mit diesen Abläufen, wie funktioniert Angst, ja, was sind diese Aufschaukelungsmechanismen, da kann man dann auch selber sich auf den Weg begeben und schauen, wie komme ich eigentlich aus diesem Teufelskreis raus.
Und sind diese Strategien denn jetzt gut oder schlecht, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich mache mir jetzt was unter den Armen, damit man den Schweiß nicht so sieht. Ist das denn jetzt eine gute Strategie oder sagen Sie, nee, das befeuert das jetzt eher noch?
Wenn wir uns mit den Zusammenhängen genauer auseinandersetzen, wird aus meiner Sicht deutlich, dass das keine gute Strategie ist, weil der erhöhte Fokus ja wie das soeben genannte Öl ins Feuer eigentlich ist. Ja. Das heißt, ich hab da eine Verknüpfung, dass ich denke, ich tue was ganz unbedingt Nötiges und wenn ich das nicht mache, dann komme ich in dieser sozialen Situation gar nicht zurecht, dann eskaliert's. Das ist ja erstmal, wenn man so will, eine unvernünftige Annahme, die mich ja in Wahrheit immer mehr dazu führt, dass ich meine eigenen meine eigenen wahrgenommenen Fehlbarkeiten immer mehr im Auge habe. Und das eine ist Öl ins Feuer, das andere ist ja die Frage, ist das überhaupt schlimm, Schweiß unter den Achseln zu haben in einer sozial aufregenden Situation? Und da gibt es dann eben ganz feststehende Annahmen, die man selber im Kopf hat, die ja nicht unbedingt, also wenn man dann den Kurs fragen würde, wäre das ja nicht unbedingt so, dass der ganze Kurs sagen würde, wenn ich jetzt sehe, dass derjenige aufgeregt ist, finde ich den direkt total inkompetent. Ja, und das, also deswegen würde ich sagen, macht Sinn, das Ganze zu reflektieren, ein bisschen Protokoll zu führen und die individuellen Zusammenhänge zu verstehen und dann eben wahlweise mit entsprechender Literatur und Hilfe zur Selbsthilfe zu prüfen, ob mir das gelingt, dann selber aus diesen Mechanismen rauszukommen und mehr Selbstwirksamkeitsempfinden aufzubauen, weil nichts anderes ist auch das, was in der Psychotherapie passiert. Man schaut sich gemeinsam an, was ist das Wesen der Angst, ja, warum ist die eigentlich hilfreich? Und warum hilft die mir persönlich jetzt in meiner Biografie und in meinem Umgang nicht? Und daraus entwickeln man dann gemeinsam Ideen, was man tun müsste. Und da kann man ganz offen sagen, ist der wesentliche Schritt weg von der Vermeidung hin in die Konfrontation mit der Angst.
Deswegen treffe ich den Hund dann.
Ja, genau. Aber es ist da schon in einer Art und Weise, dass mich das nicht überfordert.
Ja, also ich setze mich mal 5 Meter entfernt, dann gucke ich mal, wie weit kann ich rangehen, wo ist meine
Beispiel,
Grenze.
Zum Beispiel, dass man erstmal gemeinsam auf den Gedanken kommt zu sagen, okay, also glaube ich überhaupt tatsächlich, dass der Hund lebensbedrohlich ist, weil das mag natürlich auch sein, dass ich ganz, ganz doll denke, der Hund, der, wenn ich mich dem Hund gegenüber setze, dann, da kann man auch dann von 0 bis 100 mal abfragen, zu wie viel Prozent sind sie überzeugt davon, dass sie dann lebendig aus der Situation rausgehen. Und es gibt Menschen, die sagen, also gefühlt 0%. Also okay. Es ist ganz klar, dass ich, wenn ich mich da hinsetze zu dem Hund, dass ich sterben werde. Okay. Also, dass man da dann miteinander auf, sich auf den Weg begeben kann und schauen kann, wie realistisch ist das? Wie ist das bei anderen Menschen? Warum können sich andere direkt zu dem Hund hinsetzen und überleben? Mhm. Dass man sich also da annähert zu dem Punkt, dass das, was man in dem Moment als sehr unbedingt und absolut wahr im Kopf empfindet, dass das vielleicht gar nicht unbedingt der Realität entspricht. Und dann könnte man Schritt für Schritt gucken, was wären denn Varianten, um mich selbst des Gegenteils zu überzeugen. Also das heißt, bei dem Beispiel mit dem Achselschweiß könnte ich eine Umfrage machen anonym und fragen, ja, was würden Sie über jemanden denken, der bei einem aufregenden Vortrag anfängt zu schwitzen?
Also das, was ich mich im Kopf oder was ich im Kopf projiziere, wo ich meine, was irgendwie doof, schlecht oder passieren könnte, dass ich das sozusagen abarbeite Stück für Stück, um es dann kleiner zu machen.
Genau, dass ich es erstmal prüfe und sage, also bin ich 100% davon überzeugt, vielleicht nur 95% und dann überlege, was wären denn andere Varianten? Und das kann ich durch Umfragen einfach mal schauen, wie denken die anderen das? Ich könnte aber auch machen, ich teste einfach mal, dass ich bei einem Vortrag ganz bewusst nicht darauf achte, sondern dass ich ganz bewusst versuche, meine Aufmerksamkeit bei den Leuten zu lassen. Das ist natürlich nicht ganz einfach und da ist dann eben auch die Frage, gelingt einem das selber oder macht man das eben mit therapeutischer Unterstützung? Aber das wäre dann ein Weg, einfach zu überprüfen, also erstmal zu sammeln, was sind meine Grundannahmen dazu, was sind meine Befürchtungen und dann kann man sagen, wir machen uns auf den Weg und in den allermeisten Fällen, das ist also eine sehr wirksame Therapieform, die man da hat, zum Glück in der Verhaltenstherapie, was Angststörungen betrifft, in den allermeisten Fällen wird dann relativ schnell klar, dass die Sachen, die ich da gemacht habe, gar nicht unbedingt hilfreich sind, sondern vielleicht die Angst noch verstärken und dass also ein Weg dabei ist, ich setze mich der Angst aus, ich setze den Fokus anders, ich habe nicht so einen starken Scheinwerfer nach innen drin und dann haben wir einen ganz großen Vorteil in unserer Biologie, nämlich, dass Angstempfindungen habituieren. Das heißt, wenn ich mich dem Hund gegenübersetze und ich sitze da ganz zu Beginn noch mit 180er Puls und ganz, ganz riesiger Angst, wenn ich dann eine Viertelstunde sitze, eben aus meiner vorherigen Überzeugung, die ich erarbeitet habe, entweder alleine oder eben mit einem Therapeuten zusammen oder Therapeutin, dann merke ich, die Angst nimmt ab. Und da merke ich dann, aha, die Angst ist vielleicht nie ganz weg, aber die kann auf einen Level absinken, wo ich merke, ich kann mich der Angst aussetzen und ich kann also quasi an mein eigenes Steuer wieder gehen und das Ganze lenken und kann im Alltag dann merken, ich möchte da jetzt aber lang gehen. Ja, da ist ein Hund, ja, das macht mir Angst, aber ich weiß, der ist nicht gefährlich und in dem Moment ist mein Angstsystem nicht hilfreich, das ist ein bisschen hypersensibel und dann kann ich das mit an die Hand nehmen und dann wieder mehr und mehr mir mein Leben zurückerobern.
Das kann ich dann selbst so im Alltag machen, aber Therapie, Möglichkeit und Maßnahme ist das dann schon begleitend mit Menschen wie Ihnen dann zu machen.
Ja, Sie hatten ja eingangs gefragt, was kann ich selbst tun? Ich würde sagen, in Ansätzen kann man das selber, also da gibt es Selbsthilfeliteratur. Ja, je nach Intensität kann es dahin kommen, dass ich merke, ich kriege das nicht für mich hin. Und neben Selbsthilfeliteratur gibt es im Übrigen auch digitale Gesundheitsanwendungen inzwischen zu entsprechenden Störungsgebieten, wo man das, was in der Psychotherapie einem quasi erzählt wird, auch durch eben eine App, also da gibt es unterschiedlichste Angebote. Das eine ist, wie gesagt, es spricht nichts dagegen, auch selbst sich da mal einzulesen. Wenn man dann aber merkt, dass irgendwie habe ich das Gefühl, damit bin ich überfordert oder das bringt mich nicht weiter, dann ist der Schritt zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin, vielleicht im allerersten Schritt zur Hausärztin, zum Hausarzt natürlich oder zu Beratungsstellen, aber am Ende des Tages sind da PsychotherapeutInnen die genau richtige Anlaufstelle und die können einen dann da Schritt für Schritt drauf vorbereiten, also mit einem gemeinsamen, ja, das Durchdenken, einen dahin führen, dass es möglicherweise eine gute Idee wäre, sich entgegen dem Impuls, den man hat, der Angst auszusetzen, in Dosierungen, die nicht überfordernd sind, ja, dass man da nicht mit noch größerer Angst rausgeht, sondern dass man gemeinsam eine Strategie entwickelt, aufgrund eben von erstmal nur so ersten Gedanken, ja, dass man sagt, es könnte sein, dass meine bisherigen Gedanken dazu in den letzten Jahren gar nicht so 100% stimmig sind, sondern vielleicht könnte ja auch ein anderer Weg funktionieren, aber es ist erstmal eine Hypothese und das darf dann jeder für sich selbst eben erleben. Ja, wenn man dann gemeinsam, also wenn man das, wenn es gut läuft, kommt der Patient, die Patientin zur getroffenen Entscheidung, ich möchte das Ganze ausprobieren. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, ob man dann sagt, ich gehe direkt in die Vollen, also ich mache, ne, gehe direkt, setze mich neben den Hund. Das führt zu einer verhältnismäßig schnellen Erfolgsquote, ist aber auch massiv anstrengend dann. Ne? Und wir müssen ja immer gucken, dass wir das nicht so stark machen, dass man dann am Ende dem Impuls doch folgt, wieder zu flüchten und eine negative Erfahrung mitnimmt. Von daher, das ist dann Aufgabe des Psychotherapeuten, der Therapeutin, zu gucken, was ist der richtige Weg da ganz konkret.
Ja, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Also ich weiß, Flugangst, da kann man auch so Seminare besuchen. Da sitzt man erstmal in einem Flugsimulator und guckt sich das an, um sich dem Ganzen zu nähern.
Und man merkt es, genau, man merkt vielleicht dann einfach in der Theorie auch nochmal, selbst wenn man das in Gedanken, das kriegt man auch ganz gut hin. Ich hatte eine Patientin, die hatte ganz große Angst vor Tauben und hatte dann, also die konnte sich zeitweise gar nicht mehr vorstellen, durch die Fußgängerzone zu gehen oder hatte dann eben, wenn sie das gemacht hat, also war quasi im Kriegsmodus und hat immer geschaut, wo sind die? Und mit der haben wir dann auch im allerersten Schritt Bilder von Tauben uns auf den Tisch gelegt und sind so an, also haben da das Prinzip erstmal miteinander ausprobiert. Das heißt, einfach nur die Taube auf den Tisch legen, anschauen und den Blick da drauf lassen. Wahrnehmen, was löst das in mir aus? Wie stark ist der Impuls, das Ding jetzt vom Tisch runterzupacken? Weil die negativen Empfindungen, das war dann nicht nur Angst, sondern auch Ekelempfindung, aber da dann zu merken, ich kann das Ding liegen lassen, ich kann meinen Blick darauf ruhen lassen und ich warte einfach mal ab. Und dann haben wir da in dem Falle die ersten Erfahrungen gemacht, ich muss gar nicht der Angst folgen und die Angst wird doch weniger. Und mir passiert gar nichts.
Wie lange dauert denn sowas, bis ich dann wieder geheilt bin? Also kommt wahrscheinlich auf den Grad drauf an, aber gibt es irgendwie so eine Durchschnittszahl von Sitzungen, Monaten oder?
Sie haben es schon gesagt, das kommt auf den Grad an und auch da auf die individuelle Geschichte, die man damit verknüpft. Und wie leicht es einem gelingt, dann selbst auch anzuknüpfen an den Modellen und also eine ganz klare, eine feste Zahl, die werden Sie von mir nicht kriegen können. Aber es ist, wie gesagt, etwas, was verhältnismäßig im Vergleich zu anderen psychischen Störungen sehr gut greifbar ist. Da weiß man relativ genau, was der Weg zum Erfolg ist. Und von daher kann man sagen, also in der Psychotherapie gibt es immer so die Unterscheidung zwischen Kurzzeit- und Langzeittherapien. Kurzzeit ist so bis zu 24 Stunden nach den ersten probatorischen Kennenlernsitzungen. Und vielfach ist es schon in diesen ersten 24 Stunden also total gut möglich, sehr viel zu erreichen. Natürlich ist es oft so, dass dann auch im Verlauf der Therapie andere Themen noch mit zur Sprache kommen oder man merkt, ne, vielleicht ist man da noch nicht ganz durch. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, das ist immer mit einer Kurzzeittherapie dann getan, aber in der Regel braucht es da jetzt keine 60 oder 80 Stunden für.
Okay. Was ist so mit Thema Entspannung, dass man selbst irgendwie ruhiger wird? Ist das was einem helfen kann?
Total. Ja. Also da gibt es ja auch Begriffe, die jetzt abseits von Psychotherapie, aber eben auch in Psychotherapie in den letzten Jahren sehr stark in Mode gekommen sind. Sowas wie achtsamkeitsbasierte Strategien oder Meditation. Also alles, was da sich darum dreht, mit der eigenen Aufmerksamkeit und dem eigenen Fokus aktiv umzugehen. Also das heißt, weg vom Autopiloten, der uns ja im Alltag häufig gut durchs Wetter führt und durchs Leben führt, aber eben in manchen Situationen und gerade wenn man eine psychische Problematik hat, eben häufig nicht mehr so hilfreich ist, da dann zu sagen, ich lenke meine Aufmerksamkeit bewusst, ich erde mich bewusst, ich mache eine kurze wahlweise Entspannungsübung oder eben nutze einfach achtsamkeitsbasierte Selbsthilfebücher, um ein bisschen da reinzukommen, wie ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus weglenken kann von, da ist, also ich bin Angst quasi, ja, aber ich bin erfüllt von Angst und ich sehe nur noch, mein Herz klopft und es nimmt alles überhand hinzu, ich merke, da ist Angst, ja, und das, ich merke auch, mein Herz klopft, aber ich bin gerade vor Leuten und spreche, das ist ganz normal, ich weiß, ich kann auf mich vertrauen und kann also durchaus mir selber Strategien zurechtlegen und einüben, die mich dann aus diesen Teufelskreisen und diesen Aufschaukelungsprozessen rausbringen oder raushalten.
Die Heimatkrankenkasse nimmt euch da auch gerne an die Hand und hilft euch, das Passende zu finden. Gibt da Online-Kurse zur Stressbewältigung, zum Thema Achtsamkeit, aber auch die Auszeit bedeutet, ihr geht wirklich raus aus dem Alltag, sortiert euch da nochmal neu. Und dabei gilt, die Heimatkrankenkasse beteiligt sich an den Kosten mit bis zu 200 Euro. Wie hoch da dann euer Anteil am Ende ist, den ihr zuzahlen müsst, hängt natürlich davon ab, welches Programm ihr auswählt und in welcher Unterkunft ihr schlafen möchtet. Links dazu findet ihr wie gewohnt in der Beschreibung zur Folge. Und bleiben wir noch beim Thema Therapiemöglichkeiten. Wie sieht das denn ja mit Medikamenten aus? Ist das etwas, was helfen kann?
ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt, wie gesagt, die in den Leitlinien die Haltung zu sagen, Psychotherapie und im Wesentlichen da die kognitive Verhaltenstherapie oder mindestens die Methodiken, die dort eben Verwendung finden, sind die Methode der Wahl bei allen Angststörungen. Ergänzend gibt es Medikamente, die man einsetzen kann, wie aus dem Bereich der Antidepressiva, die besonders bei so starker Symptomatik dabei helfen können oder bei Komorbiden, das heißt, wenn man parallel dazu auch noch eine depressive Problematik hat, häufig sind Angst und Depression auch in Anführungszeichen gute Freunde, also die treten häufig zusammen miteinander auf, dann kann das sinnvoll sein. Das sind aber keine Medikamente, die unmittelbar wirksam sind. Die gibt's auch, beispielsweise aus dem Bereich der Benzodiazepine, also angstlösende Medikamente. Da ist es so, wenn man kennt es vielleicht auch von einer Magenspiegelung oder von einer Zahn-OP, dass dann der Zahnarzt sagt, wenn die Ängste zu groß sind, haben wir die Möglichkeit, eine Tavor zu geben. Oder früher dann der Hausarzt, der Großmutter Valium verschrieben hat bei anspannungsbedingten Einschlafproblemen. Das ist in dem Sinne für Notfallkontexte in der Psychiatrie eine ganz wunderbare Sache und kann ganz doll helfen bei Menschen, die wirklich in akuten Ausnahmezuständen sich befinden. Da kann es eine gewisse Ruhe reinbringen. Für den Alltag ist es eine ganz schwierige Angelegenheit, weil die funktionieren natürlich auch im Alltag wie auf Knopfdruck. Das heißt, ich schalte das Angstsystem aus und bin von jetzt auf gleich grundentspannt. Wozu führt das? Ich finde das eine ganz tolle Sache wahrscheinlich als Angstpatientin oder Angstpatient, möchte mehr davon haben, habe dann einerseits das Problem, dass relativ schnell eine Toleranz aufgebaut wird und ich mehr nehmen muss, um denselben Effekt zu erzielen. Das heißt, da sind wir auf einem sehr direkten Wege rein in eine potenzielle Abhängigkeit. Und daher ist es ganz wichtig, dass solche Medikamente nur in Ausnahmefällen und unter enger ärztlicher und psychiatrischer Begleitung eingenommen werden und am besten eben bei Angststörungen überhaupt nicht. Der andere schwierige Punkt ist dabei, ich lerne ja nicht selbst mit der Angst umzugehen und auch nicht, dass die Angst in Wahrheit gerade möglicherweise unbegründet ist und ich einen Weg daraus finden kann, nämlich eben aus der Vermeidung heraus, sondern ich habe ein sehr effektives Sicherheitsverhalten, was aber ja potenziell sehr schwierige und schlimme Folgen haben kann. Medikamentenabhängigkeit ist in Deutschland auch ein Riesenproblem und es sollte immer darum gehen, eine Bewältigung und eine Reflexion darüber zu bekommen, ist die Angst gerechtfertigt? Und wie kann ich da hinkommen, wenn sie nicht gerechtfertigt ist, wieder mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und mich dadurch nicht einschränken zu lassen? Und dabei sind solche schnell wirksamen Substanzen keine gute Idee.
Gut, also ich nehme jetzt für mich mit, hab gelernt, ich kann die Angst in den Griff bekommen, selbst oder eben mit Unterstützung. Man nähert sich der Angst so Stück für Stück an, also nicht alles auf einmal, sondern in Dosen. Und man sollte sich auch selbst Fragen stellen, also woher kommt die Angst, ist die berechtigt, um irgendwie so ein Verständnis für das Ganze im Kopf zu bekommen. Ne? Das habe ich, glaube ich, so richtig verstanden.
Ja, vor allen Dingen auch zu erkennen, was sind vielleicht unnötige Sachen, die ich in meinem Alltag tue, die es in Wahrheit eigentlich gar nicht besser machen. Mhm. Dazu einen ganz kurzen, also eine Mini-Kurzgeschichte, die in der Psychotherapie häufig genutzt wird zum Thema Sicherheitsverhalten. Wenn ich darf, lese ich die nochmal kurz vor.
Ja.
Ein Mann sitzt in der Straßenbahn und schnippt mit den Fingern. Schließlich werden die Umsitzenden darauf aufmerksam und die Dame nebenan fragt, warum schnippen Sie denn immer mit den Fingern? Darauf der Mann, ja, damit es keine Elefanten regnet. Und die Dame sagt daraufhin, ja, aber es regnet doch gar keine Elefanten. Und der Mann sagt, sehen Sie, funktioniert doch. Ja, und das soll verdeutlichen, dass wir manchmal Dinge tun, wo wir dann das Gefühl haben, die bringen uns weiter und nur deswegen funktionieren wir. Okay. Aber in Wahrheit ist es gar nicht nötig.
Was würden Sie jetzt am Ende sagen? War die Angst vor dem Interview berechtigt?
Nö, das hat mir Spaß gemacht.
Sehr gut.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.